SWR 2 Forum.
Heute zum Thema die drohende Gefahr. Wird Deutschland zum Überwachungsstaat? Im Studio Jürgen Heilig. Seit Freitag gilt in Bayern das neue Polizeiaufgabengesetz. Damit können verdächtige Personen im Grunde, wenn ein Richter zustimmt, unbegrenzt in Gewahrsam genommen werden. Auch sind jetzt DNA-Analysen zur Identitätsfeststellung erlaubt, bevor überhaupt eine Gewalttat geschehen ist. Ebenso wird die Telefon- und Computerüberwachung erleichtert. Das alles war bisher nur gestattet, wenn der Polizei bereits ganz konkrete Anhaltspunkte für eine Gefahr vorlagen. Ziel des Gesetzes ist es, auch nicht-terroristische, schwere Straftaten von vornherein im Ansatz zu ersticken. Geht es nach dem neuen Bundesinnenminister Seehofer, könnte das bayerische Modell sogar deutschlandweit als Vorbild dienen. Doch was ist überhaupt unter drohender Gefahr zu verstehen, wenn für Sie ganz konkrete Anhaltspunkte nicht mehr vorliegen müssen? Ist das Gesetz, wie Kritiker meinen, gar ein Blankoscheck für die Polizei? Sebastian Fiedler ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, von Haus aus Kriminalhauptkommissar. Sie, Herr Fiedler, zählen zu denen in der Polizei, die das Gesetz gut finden und es verteidigen. Weshalb?
Nun, aus einer ganzen Reihe von Gründen, weil sich eben die Lebenswirklichkeit in den letzten Jahrzehnten sehr stark geändert hat und weil die grundsätzlichen Gefahrensituationen im polizeilichen Alltag regelmäßig an rechtliche Grenzen stoßen. Das tun sie in vielen Bundesländern, in denen beispielsweise Telefone zur Gefahrenabwehr überhaupt gar nicht überwacht werden dürfen. Das zeigt sich an vielen anderen Stellen, wobei ich schon jetzt zu Beginn der Runde sagen will, dass ich es damit nicht begnügen lassen will, sondern dass unsere Hauptforderung sich darauf bezieht, eine Harmonisierung des Polizeirechts herbeizuführen. Also das ist in der Bedeutung unseres Erachtens der einzelnen Gesetzesänderung noch wirklich vorzuziehen.
Herbert Prantl gehört der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung an und verantwortet dort die Meinungsseite. Für Sie, Herr Prantl, ist das Bayerische Polizeiaufgabengesetz ein weiterer Schritt hin zum Überwachungsstaat. Warum?
Nun ja, hier erleben wir Eingriffe in einer Eingrifftiefe, die bisher nicht vorhanden war. Und wir erleben Polizeirechte, die über das hinausgehen, was meines Erachtens rechtsstaatlich zulässig ist. Herr Fiedler redet davon, dass die Polizei an rechtliche Grenzen stößt. Das ist richtig und das muss auch weiterhin so bleiben. Natürlich braucht die Polizei Grenzen, genauso wie die Strafverfolgungsbehörden Grenzen brauchen. Die Grenzen sind dort in der Strafprozessordnung formuliert und die Grenzen müssen auch im Polizeigesetz formuliert sein. Es kann ja nicht sein, dass Polizei grenzenlos zur Prävention agieren darf. Natürlich ist Prävention, da stimmen Herr Fiedler und ich sicherlich überein, ist Prävention etwas Wichtiges. Aber es kann ja zur Prävention nicht alles gemacht werden. Es kann zur Prävention schon gar nicht mehr gemacht werden, als bei der Repression, also bei der Strafverfolgung möglich ist. Das sind die Dinge, die mir Unbehagen bereiten, wenn ich dieses Polizeiaufgabengesetz lese, das im Übrigen in einer Geschwindigkeit reformiert wird, die schon sonderbar ist. Schon im letzten Jahr, im Jahr 2017, wurde ja das Polizeiaufgabengesetz in Bayern grundlegend überarbeitet. Der Unterbindungsgewahrsam, der Polizeigewahrsam, den ich gerne als Unendlichkeitsgewahrsam bezeichne, weil er kein zeitliches Limit mehr hat. Das Limit bestand jetzt jahrzehntelang bei 14 Tagen, was auch schon nicht wenig Zeit ist. Das wurde im letzten Jahr verabschiedet. Jetzt wird auf die Reform von damals noch unendlich viel draufgesattelt. Post sicherstellen, Daten auslesen, auch aus der Cloud. Verdeckte Ermittler einsetzen, mit Drohnen filmen, Bodycams einsetzen. Genspuren hineinschauen, um Haut, Augen und Haarfarben festzustellen. Auch Wohnsitzauflagen zu geben, Leuten sagen zu können, ihr dürft auch euch aus einem bestimmten Ort oder auch aus eurer Wohnung nicht entfernen. All das sind schon unglaublich massive Eingriffe, über die man bei konkreter Gefahr reden könnte, über die man aber nicht schon bei drohender Gefahr reden kann und sie nicht bei bloß drohender, also bei sehr vagen Verdachtsmomenten einsetzen kann.
Martin Lutz beschäftigt sich seit langem mit Themen der inneren Sicherheit und ist Redakteur im Investigativteam der Tageszeitung Die Welt. Die Opposition im Bayerischen Landtag und auch der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum haben bereits Verfassungsklagen gegen das Gesetz angekündigt. In München und andernorts gab es die größten Protestdemos seit Jahren. Hat auch Sie dieser Sturm der Kritik überrascht, Herr Lutz?
Ich glaube, es hat vor allen Dingen die Landesregierung überrascht und den Ministerpräsidenten Markus Söder. Und das ist auch für mich ein Kritikpunkt, denn es hilft wenig, wenn Herr Söder nachträglich eine Kommission ins Leben ruft oder wenn man dann in die Schulen gehen will und das Gesetz nachträglich jungen Menschen erklären möchte. Das wirkt ein wenig unbeholfen. Hier wurde nach der Methode eigentlich Friss- oder Stirbverfahren. Und die Regierung und das Innenministerium hätten das Gesetz viel früher und besser der Öffentlichkeit erklären sollen. Und die Kritiker andererseits hätten eigentlich auch schon vor Monaten dagegen protestieren müssen. Jetzt wird das Gesetz halt in den Wahlkampf gezogen. Bayern wählt am 14. Oktober. Und das fällt insbesondere der Polizei auf die Füße, die das Gesetz ja in der Praxis umsetzen muss.
Werden mit diesem Gesetz nicht Gefährder, sondern wird der Überwachungsstaat zur drohenden Gefahr? Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, Herr Lutz?
Ich würde nicht von einem Überwachungsstaat sprechen oder Polizeistaat, wie die Grünen das getan haben in Bayern. Das halte ich für überzogen. Ich glaube, diese Kategorie trifft ja wohl eher für die Türkei oder Russland zu. Das sind Unrechtsstaaten, in denen Bürger also den Sicherheitsbehörden schutzlos ausgeliefert sind. Medien und Journalisten sollten mit dem Begriff Überwachungsstaat vorsichtig umgehen. Dieser Alarmismus, der sorgt aus meiner Sicht zwar für Schlagzeilen, geht aber an der Sache vorbei. Ein Überwachungsstaat ist etwas grundlegend anderes. Damit würde man ja Erinnerungen wachrufen an den NS-Staat oder die SED-Diktatur. Und das halte ich in diesem Fall für völlig unangemessen. Ich sehe auch eine gewisse Linie. Schon beim Volkszählungsboykott in den 80er Jahren sahen Kritiker die Orwellschen Visionen totalitärer Überwachungssysteme Wirklichkeit werden. Später dann bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung und jetzt beim Bayerischen Polizeigesetz. Doch alle diese Befürchtungen sind bisher nicht eingetreten. Besonders bei letzterem wird meines Erachtens ein Popanz aufgebaut.
Da widerspreche ich jetzt. Was ich sehe, ich will auch nicht mit dem Begriff Überwachungsstaat hantieren. Was ich sehe, ist ein Präventionsstaat. Ein Staat, der, um ja Prävention zu gewährleisten, um vorzubeugen, Rechte in Anspruch nimmt, die weit über das rechtsstaatlich Mögliche und Gebotene hinausgehen. Und da haben wir tatsächlich seit 9/11 nicht nur in Deutschland, auch in ganz vielen, fast allen westlichen Demokratien und Rechtsstaaten das Bestreben, massiv einzugreifen und zur Terrorverfolgung und zur Terrorvorbeugung die Rechte der Sicherheitsbehörden massivst zu erweitern. Da setzt sich eine Tendenz fort, die bereits in der RAF-Zeit eingesetzt hatte. Und was wir jetzt erleben, nachdem die Repressionsvorschriften, die Strafverfolgungsvorschriften wirklich seit 9/11 sehr stark ausgeweitet worden sind, dass die Präventionsvorschriften ausgeweitet werden. Das heißt also, der Zeitpunkt, an dem Sicherheitsbehörden zugreifen, der setzt immer früher ein. Der setzt in einen Zeitpunkt ein, wo sich eine Straftat noch nicht mal konkretisiert, noch nicht mal irgendwo anbahnt. Das halte ich für eine gefährliche Entwicklung. Da sage ich jetzt nicht, wir bewegen uns auf türkische Zustände zu, aber wir bewegen uns auf Zustände zu, die rechtsstaatlich heikel sind.
Greifen wir doch mal vielleicht eine Maßnahme heraus, die jetzt noch mal verschärft wurde, zusammen mit der Gesetzesänderung im vergangenen Jahr, der sogenannte Unterbindungsgewahrsam. Er ist ja schon angesprochen worden, Herr Fiedler. Was ist darunter konkret zu verstehen und halten Sie den im Grunde für nötig?
Also ich halte selbstverständlich eine Ingewahrsamnahme nach wie vor für möglich, aber Sie müssen schon gestatten, dass ich jetzt nach dem verbalen Marsch durch die Maßnahmen, die Herr Prantl sozusagen aus einer sehr hohen Flughöhe heraus jetzt vorgenommen hat, dass ich versuche, das ein bisschen wieder zurechtzurücken. Von einem Unendlichkeitsgewahrsam, das weiß Herr Prantl, er ist ja Jurist, weiß er natürlich selbstverständlich besser, weil er weiß, dass in unserer Verfassung ein Artikel 104 steht und dass bei jeder freiheitsentziehenden Maßnahme am Ende des darauf folgenden Tages ein Richter einzuschalten ist. Also das ist natürlich dummes Zeug, wenn insgesamt in der Diskussion aber immer wieder suggeriert wird, und das wird es, die Polizei könne bestimmte Maßnahmen aus eigener Machtvollkommenheit, und zwar alleine ohne Einschalten eines Richters, haben Sie nicht gemacht, Herr Prantl, aber es ist Teil der Diskussion, Teil der Demonstration gewesen, Teil der Interviews, die rund um diese Demonstration stattgefunden haben. Und das ist der entscheidende Punkt, auch rund um Gewahrsamnahme und andere Dinge. Wir haben, und ich habe auch nicht gerade gefordert, da haben Sie mir ein Stück weit das Wort im Munde umgedreht, ich habe nicht gefordert, dass die Polizei grenzenlose Möglichkeiten haben müsse. Das wäre rechtsstaatlich völlig abwegig, das zu fordern. Wir haben alle ein Eid auf die Verfassung geschworen, sondern worauf ich hingewiesen habe, dass wir in der polizeilichen Bewältigung von alltäglichen Situationen rechtliche Hürden haben, auf die wir hinweisen. Und das ist einzig und allein. Und hier endet unsere Rolle. Wir weisen darauf hin, dass wir Situationen in der Vergangenheit hatten, wo wir Ort und Zeit zum Beispiel eines Anschlages nicht benennen konnten und uns die Hände insoweit juristisch gebunden waren, weil wir keine Maßnahmen ergreifen konnten. Ich weise darauf hin, dass die Digitalisierung Situationen geschaffen hat, in denen wir kryptierte Kommunikation haben, in denen die Polizei außen vor ist. Wenn dann die politische Entscheidung so aussieht, dass wir weiterhin außen vor bleiben müssen, dann muss man das erläutern. Aber jedenfalls so dünn drüber zu gehen und zu sagen, die Polizei kann alles, Bayern ist ohne hin schon sicher und wir brauchen nichts zu unternehmen. Das ist mir ein bisschen zu oberflächlich, bei allem Respekt.
Gut, aber das hat ja niemand hier gesagt. Also konkret nachgefragt, Unterbringungsgewahrsam. In welchen Fällen ist der jetzt schon vor dieser Gesetzesänderung zulässig gewesen?
Nun ja, das ist zum ersten Mal praktiziert worden, als die in der 68er Zeit die Schardemonstrationen waren. Man hat Demonstranten, von denen man befürchtete, dass sie ausschreiten könnten, vorher festgesetzt. Man setzt heute Hooligans fest, wenn man den Verdacht hat oder wenn man befürchtet, dass sie gewalttätig werden könnten. Man schaut eigentlich nicht so sehr darauf, jedenfalls in der derzeitigen Praxis, was haben die schon angestellt und was könnten die möglicherweise anstellen, sondern sind das Personen, die nach dem, was man üblicherweise von solchen Personen hält, gefährlich werden könnten. Das sind Hooligans, das sind viele Migranten. Heikel ist, jetzt sind wir bei dem Punkt, den Herr Fiedler angesprochen hat. Er sagt ja richtigerweise, es gibt einen Richtervorbehalt. Der Richtervorbehalt ist kein Allheilmittel. Der Richtervorbehalt im Bereich der Verfolgung von Straftaten ist ein anderer Richtervorbehalt als der im Bereich der Prävention. Warum? Weil ich einfach sehr wenig weiß. Wenn ich aufgrund von vagen Verdachtsmomenten, von drohender Gefahr, die noch lang nicht konkret ist, jemanden festsetze, die Polizei zu Eingriffsmaßnahmen berechtige, dann kann der Richter, wenn er die Dinge prüft, die Dinge auch nicht konkreter sehen, als sie sind. Stellen wir uns eine Kinovorstellung vor, der Eintrittskartenaussteller kennt die Vorstellung nicht. Er hat in der Akte, die ihm vorgelegt wird, 2 Blätter drin, noch nicht mehr. Das Schwierige an diesem Richtervorbehalt ist, dass der Richter den Fall nicht weiterverfolgt. Er ist einmal damit befasst, er hat die Genehmigung erteilt, dann sieht er das Ding normalerweise nie wieder. Das heißt, er kann sich selber nicht korrigieren, er kann selber keine Maßstäbe für sich entwickeln. Es ist sicher richtig, um das nochmal zu sagen, dass, was Herr Fiedler betont, dass ein Richtervorbehalt vorgesehen ist, dass dieser wichtig ist, dass dieser zur Rechtsstaatlichkeit gehört. Aber was der Richter tatsächlich prüfen kann im Bereich der Prävention ist, weil halt noch nicht viele Anhaltspunkte bestehen, ziemlich dürftig.
Weil nicht jeder mit der Polizei täglich zu tun hat, ist Gewahrsam dasselbe wie Haft, Herr Lutz?
Nein, das ist etwas anderes als Haft. Und bei der Untersuchungshaft zum Beispiel gibt es Haftgründe, etwa Flucht- oder Verdunklungsgefahr.
Ich meine hinsichtlich der Gewahrsamsbedingungen. Also man wird eingeschlossen in eine Zelle.
Ja, beim Gewahrsam geht es um welche Rechtsgüter, also etwa Leib und Leben, verletzt werden.
Nein, es geht ja nicht um die Voraussetzungen. Die sind natürlich bei der Untersuchungshaft, bei der Polizeihaft, bei der Strafhaft sehr verschieden. Aber die Art und Weise des Vollzugs ist exakt die gleiche.
Ist dann die Verhältnismäßigkeit der Mittel aus Ihrer Sicht gewahrt, Herr Fiedler?
Ja, nun, selbstverständlich. Also das ist das, was Herr Lutz gerade angedeutet hat. Es gibt ja nur bestimmte Konstellationen. Also das heißt, bestimmte Rechtsgüter müssen gefährdet sein. Es geht darum, Schaden abzuwenden. Es geht, um das nochmal zu konkretisieren, um Tatsachen, die vorgebracht werden müssen, die also diesen potenziellen Schadenseintritt begründen. Also das sind schon die Dinge, mit denen sich der Richter auseinandersetzt. Selbstverständlich ist der Rechtsstaat deswegen nicht außer Kraft gesetzt. Es gibt Rechtsschutzmöglichkeiten diesbezüglich. Derjenige kann sich einen Anwalt nehmen und dagegen zu wehren. einsetzen. Das betrifft im Übrigen alle Maßnahmen, die können verwaltungsrechtlich überprüft werden, teilweise im Nachhinein überprüft werden. Es gibt Informationspflichten bei verdeckten Maßnahmen den Betroffenen gegenüber. Also all das ist selbstverständlich eingebettet in unser rechtsstaatliches Gefüge und wird ja nun, das hat Herr Brandl vorhin zu Beginn schon angedeutet, nur mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zusätzlich nochmal gerichtlich überprüft werden. Aber nochmal, meine Rolle ist eine etwas andere in dem Spiel. Ich weise darauf hin, mit welchen Situationen wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir im Prinzip schon sagen, dass sich Gesellschaft verändert hat, dass sich die Digitalisierung ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass sich Straftaten insgesamt verändert haben, dass sich die Kriminalitätskomplexe verändert haben. Sie können organisierte Kriminalität von Terrorismus im wesentlichen Teil nicht mehr trennen. Das heißt, die Lebenswirklichkeit der Polizei hat sich massiv geändert. Und das ist der Punkt, an dem müssen wir uns dann intensiver darüber unterhalten, mit welchen tatsächlichen Situationen aus unserer Sicht wir es zu tun haben. Und dann auf der Grundlage darüber diskutieren, dass wir selbstverständlich Alternativen haben. Das ist eine der größten Lügen des Gesetzentwurfs oder des Gesetzes, ist der, dass unter Alternativen steht keine. Das ist ausdrücklich natürlich falsch. Also natürlich gibt es Alternativen. Das ist natürlich in der Tat, Herr Brandl, das sind wir wahrscheinlich eigentlich dummes Zeug. Ja, also da gibt es natürlich Alternativen, nämlich die, dass wir diese Gefahren als Gesellschaft sehenden Auges zulassen, weil wir sagen...
Jetzt muss ich wirklich was sagen. Es gibt zwei wirklich rechtsstaatliche Kernsätze des Polizeirechts. Die habe ich vor vielen Jahrzehnten als Student und später als Richter und Staatsanwalt so gelernt. Der erste Kernsatz heißt, der Schluss von der Aufgabe auf die Befugnis ist unzulässig. Ich kann nicht sagen, weil ich etwas jetzt tun will, darf ich das auch tun. Das ist das Erste. Zweitens, Eingriffe in die Grundrechte der Bürger erfordern immer eine konkrete Gefahr. Davon weicht das Polizeiaufgabengesetz jetzt zum ersten Mal grundlegend ab, weil man andere Gefahren ausreichen lässt.
Für den Gewahrsam ist nach wie vor eine konkrete
Gefahr für viele andere Dinge nicht. Und
aber beim Gewahrsam ist es so.
Herr Brandl, lassen Sie uns doch mal kurz klären, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen drohender Gefahr und konkreter Gefahr? Herr Fiedler hat vorhin davon gesprochen, dass auch bei der sogenannten drohenden Gefahr, also einer niedrigeren Schwelle, dem Richter Tatsachen vorliegen müssen, damit er etwa im Fall eines sogenannten Unterbringungsgewahrsams tätig wird. Was kann ich mir da jetzt konkret drunter vorstellen? Also wo ist da der Unterschied?
Die drohende Gefahr ist meines Erachtens eine sehr diffuse Gefahr. Die konkrete Gefahr, da habe ich Tatsachen in der Hand. Wenn ich die Praxis sehe, wenn ich die Diskussion sehe, zum Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, auch die Begründung, die der bayerische Innenminister gemacht hat, dann will man halt eben allgemeinere Annahmen genügen lassen. Deswegen sage ich ja, der Richtervorbehalt ist mir nicht greifbar genug, weil zu wenige Tatsachen da sind. Und es hat auch das Verfassungsgericht gesagt, dass man gelegentlich schon vagere Anhaltspunkte reichen lassen müsste. Ich sage jetzt einmal ein ganz simples Beispiel für eine konkrete Gefahr. Wenn jemand an der Tankstelle steht und lässt sich sein Benzin ein und raucht dabei eine Zigarette und die Zigarettenspitze glüht, ist die Gefahr konkret. Dann kann ich eingreifen. Und kann sagen,
Entschuldigung, aber das stimmt. Das ist so einfach nicht richtig, Herr Brandl, bei aller Wertschätzung. Das ist nicht richtig. Also selbstverständlich müssen bei der Drohnengefahr tatsächliche Anhaltspunkte, das ist ziemlich identisch mit dem Begriff Tatsachen, vorliegen. So, der Unterschied, das kann man relativ simpel erklären, ist, bei der konkreten Gefahr kennen wir schon Ort und Zeit, zum Beispiel eines Anschlags, jedenfalls eines Schadensereignisses. So, und Sie müssen bei den unterschiedlichen Gefahrengraden im Prinzip zwei Komponenten unterscheiden. Erstens, für welche Rechtsgüter droht ein Schaden? Und der zweite Punkt ist, wie unmittelbar besteht ein schädigendes Ereignis bevor? So, und bei einer konkreten Gefahr kann ich schon konkret sagen, auf dem Viktualienmarkt um so und so viel Uhr wird es voraussichtlich zu einem schädigenden Ereignis kommen, zum Beispiel zu einem Anschlag. Bei der drohenden Gefahr weiß ich zum Beispiel, dass wir jemanden haben, der in einem terroristischen Ausbildungslager sich hat ausbilden lassen. Ich habe Erkenntnisse darüber, dass er sich möglicherweise damit beschäftigt. Und es geht um die Frage, ab welchem Zeitpunkt darf ich eine Observation anordnen? Und das kann ich sehr konkret machen, indem ich diese Tatsachen, die muss ich nämlich dann haben für diesen Punkt, vortrage. Aber ich kann auch nicht Ort und Zeit eines schädigenden Ereignis definieren. Also so kann man schon durchaus sehr differenziert, und das haben wir übrigens schon ewig, also all das, was wir jetzt gerade sehr konkret und und fast klausurmäßig diskutieren, ist Gegenstand jeder polizeilichen Ausbildung, nur mit einem Unterschied: Es gibt jetzt einen neuen Gefahrengrad. Schon immer gibt es, dass ein Terminus technicus, eine abstrakte Gefahr, eine dringende Gefahr, eine konkrete Gefahr. Jeder Polizeischüler setzt sich mit diesen Fragen auseinander und übrigens auch jeder Verwaltungsrichter setzt sich seit Jahren mit diesen Fragen auseinander, wenn er zum Beispiel im Nachhinein polizeirechtliche Maßnahmen zu überprüfen hat. Das ist insoweit nicht neu. Wir haben jetzt neue Maßnahmen und ich finde, wir sollten uns damit auseinandersetzen, welche ist jetzt sozusagen dieses Gesetzgebungsvorhaben adäquat, um der tatsächlichen Lage gerecht zu werden und über einen Punkt, den wir noch gar nicht gesprochen haben, wie geht das einher mit der rechtlich heterogenen Situation in allen Bundesländern? Das scheint mir viel bedeutender als sozusagen klausurmäßig jetzt einzelne Maßnahmen mit abstrakten Sachverhalten
zu besehen. Muss man gar nicht klausurmäßig machen. Ich stelle immer wieder fest, wir machen unendlich viele neue Gesetze und jetzt bin ich mal wieder bei Herrn Fiedler, aber die Zusammenarbeit der Behörden klappt nicht und wir haben zu viele verschiedene rechtliche Regelungen in den Ländern, die nicht zusammenpassen, die die Übersicht erschweren, die Polizeipraxis im polizeipraktischen Alltag erschweren. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der alte, große, geniale Polizeiführer Horst Herold, der Chef des Bundeskriminalamts, in der RAF-Zeit immer wieder regelrecht zu Zornesausbrüchen kam, weil er sagte, wenn einmal die technische Ausstattung der Polizeien passt überhaupt nicht zusammen, wir können nicht vernünftig kommunizieren zwischen Rosenheim und Castrop-Rauxel. Das beginnt bei der technischen Ausrüstung und beginnt bei den gesetzlichen Grundlagen, die im Polizeibereich nicht richtig zusammenpassen. Da gibt es unendlich viel zu tun, was wichtiger wäre, als sich, jetzt sage ich nochmal, denn das Wort, das Herr Fiedler gebraucht hat, sich klausurmäßig zu überlegen, wo ist denn jetzt genau die Grenze von der drohenden Gefahr und wo beginnt die konkrete Gefahr. Das sind Dinge, die vielleicht im Alltag gar nicht so unendlich wichtig sind.
Ist der Polizei denn mit solch dehnbaren Begriffen wirklich geholfen, Herr Lutz, oder laden Sie nicht erst recht zu Missbrauch oder zu einer extensiven Auslegung ein?
Ja, es soll ja am Ende des Tages ja ein Richter entscheiden und nicht der einzelne Polizeibeamte.
Aber die Initiative liegt bei der Polizei.
Ich glaube, dass die Polizei muss zunächst mal für dieses neue Gesetz natürlich ausreichend geschult werden. So, und ich schließe mich da in gewisser Weise Herrn Prantl an, dass ich auch glaube, dass Gesetze alleine, das muss also kombiniert werden mit mehreren, auch mit technischer Ausrüstung, mit einer vernünftigen Ausbildung, auch mit mehr Personal. Das ist ja so ein deutscher Bürokratieglaube, sozusagen, ich türme immer mehr Gesetze an und dann führt das zu mehr Sicherheit am Ende. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und ich bin zum Beispiel sehr skeptisch auch, ob das Ziel, also ein Musterpolizeigesetz einheitlichen Sicherheitsstandards und Befugnissen bundesweit zu schaffen, diesem Ziel ist man meines Erachtens und auch mit diesem bayerischen Gesetz nicht näher gekommen.
Beschluss, und die Polizei ist ja auch ziemlich gespalten, das, wie man aus den Reihen der Polizei.
Das ist aber auch völlig, das finde ich auch völlig in Ordnung, dass es innerhalb der Polizei teilweise auch sehr heftig diskutiert wird. Ich würde nicht von einer Spaltung sprechen, das ist, glaube ich, der falsche Begriff. Aber innerhalb der Gewerkschaft der Polizei gibt es da sehr unterschiedliche Auffassungen. Der Landesverband Bayern hat das Polizeiaufgabengesetz sehr begrüßt, während die Spitze, also der Bundesvorsitzende Oliver Malchow, es rundweg abgelehnt hat. Da wird noch sehr gestritten und das vor allen Dingen im Bundesvorstand der GdP. Auf der anderen Seite der Bund Deutscher Kriminalbeamter und die Deutsche Polizeigewerkschaft befürworten also auch das bayerische Polizeiaufgabengesetz.
Deswegen ist mir dieses Gesetz wichtig, auch jenseits der Details, über die wir lange streiten können. Was mir wichtig ist, dass das Vertrauen in die Polizei über dem Streit über dieses Gesetz nicht verloren geht. Und ich denke, wer gegen das Gesetz protestiert, der protestiert nicht unbedingt gegen die Polizei, sondern er protestiert auch für die Polizei, weil wichtig ist, dass das Vertrauen in die Polizei erhalten bleibt. Und wenn man auf die Polizei und die Maßnahmen, die ihr möglich sind, mit Skepsis und mit Unbehagen schaut, weil man das Gefühl hat, da sind ungeheuer viele Dinge möglich, und zwar auf sehr schnelle und noch aus sehr vagen Anlässen möglicherweise, dann tut es der Polizei und dem Vertrauen in diese Polizei nicht gut.
Das ist richtig, aber man muss außerhalb der Grenzen Bayerns schon feststellen, dass der Aufschrei also nicht allzu groß war. Nehmen Sie mal den Sprecher der SPD-Innenminister und Senatoren Boris Pistorius. Der hat zum Beispiel eine ähnlich lange Präventivhaft, ja, nämlich maximal 74 Tage plus, eingeführt. Und der große Aufschrei ist also ausgeblieben von der SPD im Bund. Und eben auch von anderen Innenministern der SPD. Warum?
Weil die ich rede gar nicht von der SPD, ich rede jetzt von normalen Bürgern.
Weil sie mit ähnlichen Polizeigesetzen eben für eine sinnvolle Gefahrenabwehr sorgen wollen. Und man wird dann sehen, ob sich an dieser Haltung der SPD-Innenminister etwas ändern wird, jetzt auf der bevorstehenden Innenministerkonferenz vom Bund in Ländern Anfang Juni in Quedlinburg.
Was wären denn aus Ihrer Sicht, Herr Fiedler, Mindeststandards für ein solches bundesweites Polizeigesetz? Oder sollte das Modell Bayern einfach bundesweit ausgeweitet werden?
Das ist eine wichtige und richtige Frage, weil ich glaube, dass eben gerade deswegen das bayerische PAG der Polizei einen Bärendienst erwiesen hat. Weil ich glaube, dass wirklich für jeden, selbst unbedarften Beobachter klar ist, dass es viele Länder, die von anderen politischen Parteien regiert werden und anderen Koalitionen regiert werden, dass die natürlich ein solches Gesetz nicht mitgehen werden. Also das heißt, ein Gesetz, was möglichst viele Maßnahmen erlaubt, ist nicht geeignet, einen kleinen gemeinsamen Nenner zu bilden. Das ergibt sich aus sich selbst heraus. Gleichzeitig ist schon seit dem letzten Jahr auf Innenministerkonferenzebene eine Abfrage bei den Ländern gelaufen. Welche Maßnahmen gibt es überhaupt in welchem Land? Daran können Sie mal erkennen. Es muss die Innenministerkonferenz überhaupt erst abfragen, was in welchem Land alles möglich ist. Daran erkennen Sie schon, wie heterogen das Maßnahmengerüst derzeit aussieht. Und auf der anderen Seite, was wünschenswert wäre. Ich glaube, man muss auf einen entscheidenden Punkt hinweisen. Es müssen zwei Schritte erfolgen. Zum einen müssten wir uns in der Tat, und da müssen wir jede Maßnahme jetzt einzeln besprechen, auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner bewegen, der allerdings ein weiteres Problem aufzeigt. Also selbst wenn wir uns mal jetzt im Gedanken annähern wollen, es käme dazu, dass die Innenministerkonferenz sich darauf einigen würde, bei bestimmten Maßnahmen einheitlich einen Musterentwurf zuzustimmen, dann hätten wir in der Folge dennoch das Problem, und das kennen wir seit geraumen Zeiten nicht nur als Ausfluss der Innenministerkonferenz, sondern auch der übrigen Fachministerkonferenzen, dass sie in den Ländern deswegen noch lange nicht umgesetzt werden. Und deswegen plädiere ich nachhaltig dafür, dass wir mal eine etwas größere Diskussion darüber aufmachen, ob es nicht in bestimmten Konstellationen, in bestimmten Politikbereichen notwendig ist, dass wir in der Verfassung eine Verbindlichkeit von solchen Ministerkonferenzentscheidungen, und zwar von Ausgewählten nur, schaffen, um die Länder, Parlamente dazu anzuhalten, in diesem Bereich tatsächlich auch die gesetzlichen Änderungen herbeizuführen. Etwas, was wir übrigens im Kontext der Europäischen Union, wenn wir eine Ebene höher gehen, kennen. Wenn die Europäische Union eine Richtlinie herausgibt, dann müssen die Mitgliedstaaten sie anschließend in 18 oder je nachdem 24 Monaten umsetzen. Da kennen wir solche Verbindlichkeiten. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die halte ich für weitaus bedeutender und erheblich bedeutender, als über die Frage einzelner Maßnahmen zu streiten.
Sie wollen tatsächlich haben, dass die Innenministerkonferenz künftig quasi legislativ tätig ist?
Also
die Exekutive, die Minister können sozusagen Recht setzen?
Das ist ja ganz was Neues. Wieso ist denn das neu? Seit wann gibt es denn keine Bundesratsinitiativen bisher?
Die gibt es ja jetzt auch. Weil wir eine Gewaltenteilung haben. Da müssen die Parlamente zustimmen, nicht die Minister in irgendeiner Konferenz.
Entschuldigung, da haben Sie jetzt an einer Stelle nicht aufgepasst. Ich hatte es deswegen verglichen mit der Europäischen Union. Sie wissen doch, dass wenn wir eine Richtlinie in der Europäischen Union haben, die Länderparlamente sie umsetzen müssen in der Folge. So, die Frage ist nur, ob sie das umsetzen müssen oder nicht und in welchem Zeitraum und welcher Ausgestaltung. Im Moment können die Länderparlamente sich komplett verweigern einer solchen Frage. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das hat auch nichts mit dem Aussetzen von Gewaltenteilung zu tun, ganz im Gegenteil, sondern es hat mit der Frage zu tun, ob wir es innerhalb des Föderalismus hinbekommen, bestimmte Standards in herausragend wichtigen Politikbereichen.
Nein, wissen Sie, nein, Herr Fiedler, da bin ich jetzt überhaupt nicht bei Ihnen. Wir haben ja die sozusagen rechtsstaatsproblematischen und demokratieproblematischen Teile der Konstruktion in Europa, die können wir doch wirklich nicht jetzt rückanwenden auf die innerstaatlichen Verhältnisse. Man muss ja tatsächlich eher schauen, wie mehr Rechtsstaat in Europa einzieht. Ich will nicht die niedrigen Standards, die wir dort haben, jetzt auch im nationalen Bereich angewendet wissen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man auf Vereinheitlichung dringt und dass man miteinander darum ringt. Aber doch,
wie machen wir das? Was ist Ihr Vorschlag, Herr Prantl? Machen Sie es handfest. Wie machen wir das? Seit 1986, um 1986 haben wir das letzte Mal uns in der Innenministerkonferenz mit einem Musterentwurf über ein Polizeigesetz unterhalten.
Ich kann mich an den noch gut erinnern, weil der Gegenstand meines Jurastudiums war und ich mich damals viel damit beschäftigt habe, auch in meiner Referendarzeit. Ich glaube nicht, das ist ja vorher schon angeklungen, dass wir uns auf dem ganz großen gemeinsamen Nenner mit der unendlich langen Dauer der Polizeihaft und mit möglichst vielen Eingriffsrechten einigen können. Wir brauchen ein gemeinsames Fundament und da müssen wir uns darauf einigen und das könnte man durchaus machen, wo der kleine, aber ausreichende gemeinsame Nenner da ist.
Da bin ich nicht so optimistisch, Herr Prantl. Ich glaube, ich wage mal die Prognose, dass es in Zukunft eher bei der bisherigen Kleinstaaterei und somit bei unterschiedlichen Sicherheitsstandards bleiben wird. Allein schon deshalb, weil die 16 Bundesländer von verschiedenen Parteien regiert werden und deshalb auch teils sehr unterschiedliche Sicherheitskonzepte verfolgen. Was kann der Bund eigentlich tun? Er ist ja beauftragt worden von der Innenministerkonferenz in Zusammenarbeit, ein solches Musterpolizeigesetz zu erarbeiten. Und dieses ist ja sozusagen, es sind Handlungsempfehlungen, es ist unverbindlich. Die Länder müssen das nicht umsetzen. Richtig. Der Herr Seehofer, der sein bayerisches Gesetz als Vorbild für den Bund hier ansieht, hat überhaupt gar kein Durchgriffsrecht. Also er kann überhaupt gar kein Machtwort sprechen.
In Ihrem Kommentar zum Polizeiaufgabengesetz, Herr Prantl, haben Sie geschrieben, zur Vorbeugung von Straftaten ist künftig mehr erlaubt als zu ihrer Verfolgung. Herr Lutz, ist das im Grunde ein legitimer Ansatz und wo wären da aus Ihrer Sicht die Grenzen?
Diese Diskussion hat es nach bestimmten Terroranschlägen einfach gegeben. Das war schon bei dem Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble so. Der beschäftigte sich ja seit den Anschlägen von dem 11. September intensiv mit der Frage, wie viel Prävention es bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus in einem Rechtsstaat geben muss. Sie erinnern sich vielleicht, er wollte damals eine intensive Diskussion erzwingen sogar darüber. Und sich nicht von den üblichen, so hat er das genannt, Empörungsreflexen abhalten lassen. Und ich glaube, alle Innenminister treibt die Sorge um, sozusagen zu spät zu kommen mit ihren präventiven Maßnahmen.
Weil allen die Angst in den Knochen steckt?
Ja, der BKA-Präsident Zirke hat das früher immer so formuliert, das Bundeskriminalamt und die Polizei muss eben möglichst vor eine Terrorlage kommen. So, und das muss das Ziel sein. Und ich glaube, das ist auch das Motiv dafür, dass man eben weiter in diesen präventiven Bereich geht.
Ich wehre mich ein bisschen gegen das Wort Empörungsreflexe bei bestimmten Dingen. Ja. Es gibt halt Kernelemente von Rechtsstaatlichkeit, die nicht zur Disposition stehen dürfen, auch in Zeiten großer Terrorgefahr. Dazu gehört, dass nicht gefoltert wird. Dazu gehört, und jetzt bin ich bei einer Diskussion, die damals Wolfgang Schäuble angestoßen hat. Er hat gewiss, um zu provozieren, damals gesprochen, dass es Situationen gäbe, in denen extralegale Tötungen möglich sein müssen. Genau. Und in denen man drüber reden müsste. Das geht nicht und das ist kein Empörungsreflex. Jetzt kann man natürlich sagen, Prävention. Und Prävention ist ja was Wunderschönes. Prävention ist natürlich, Dinge zu verhindern, unendlich wichtig. Und landläufig gilt ja da der schöne Satz, dass man nicht warten soll, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und man dann das Kind wieder rauszieht. Aber die Frage, die sich stellt, welche Mittel sind zur Prävention zulässig? Darf ich, weil, und jetzt bin ich wieder beim Polizeiaufgabengesetz, darf ich tatsächlich, weil ich vermute, da könnte jemand an einer gewalttätigen Demonstration teilnehmen, darf ich dem als Polizei sagen, du bleibst jetzt die nächsten zwei Wochen in deiner Wohnung oder du entfernst dich nicht weiter von der Wohnung als 300 Meter. Das sind Dinge, die heikel sind und wo die Präventionsgeneigtheit, die ich auch selber habe, dann durchaus nicht mehr so groß ist.
Aber wir sind uns auch einig, dass das innerhalb von rechtsstaatlichen Prinzipien passieren muss, was die Polizei tut, dass das überprüfbar sein muss, dass Richter das sich genau ansehen und dass es im Zweifel auch von Verfassungsgerichten überprüft werden wird. Das ist doch aber völlig in Ordnung.
Es gibt aber
ein bisschen lang.
Wir vergessen immer darauf hinzuweisen, dass es eben nicht nur um den Kontext geht, Verhinderung von Straftaten. Das ist mir etwas zu dünn, ehrlich gesagt. Also es geht darum, Schäden abzuwenden. Es geht um vermisste Personen. Es geht um Suizide. Es geht um inkriminiertes Vermögen, das niemandem zugeordnet werden kann. Wie kann das sichergestellt werden? In diesem Fall jetzt neu virtuelle Währung zum Beispiel. Es geht darum, Leib und Leben zu schützen, sexuelle Selbstbestimmung zu schützen und ähnliches. Das heißt, sag mal, die Verengung des gesamten Themas, was ist eigentlich geregelt in einem Polizeigesetz/Polizei Aufgabengesetz, nur darauf, Straftaten zu verhindern und die Betrachtungsperspektive anzustellen, ab welchem Zeitpunkt darf ich hier aktiv werden, wäre mir insoweit etwas zu wenig, weil wir im Prinzip, ich komme nochmal an den Anfang zurück, solche alltäglichen Sachverhalte wie das Beispiel vermisste Personen, was dürfen wir unternehmen, um eine vermisste Person, die möglicherweise also aus dem polizeilichen Alltag, ein älterer Mensch, nicht mehr orientierungsfähig, aus dem Altenheim, hat möglicherweise ein Handy in der Tasche, alltägliche Situation. Was dürfen wir da wann unternehmen, um dieses Leben dieser Person zu schützen? Das sind Situationen, die haben erstmal überhaupt nichts damit zu tun, dass wir hier eine Straftat verhindern, sondern wir werden das Leben dieses Menschen schützen. Und welche Instrumente dürfen wir dann haben, um beispielsweise festzustellen, wo der sich gerade aufhält? Das dürfen wir ja nicht ausblenden, dass solche Sachverhalte ebenfalls einen rechtlichen Rahmen bedürfen.
Ja, aber ich darf nicht für alle sozusagen präventiven Notwendigkeiten die volle Palette, die wir heute verschiedentlich angesprochen haben, zur potenziellen Möglichkeit machen. Dann wird Polizeihandeln tatsächlich uferlos und das wollen, glaube ich, Sie auch nicht, Herr Fiedler. Ich denke schon, dass man drauf schauen muss, dass Prävention wichtig ist, dass aber Prävention anders als Vergeltung, also als der Bereich der Strafverfolgung, keine eingebauten Bremsen hat. Die eingebauten Bremsen bei der Strafverfolgung und bei der Bemessung der Schuld ist das Gewicht des Unrechts. Bei der Prävention habe ich keine so greifbaren Anhaltspunkte. Ich habe sozusagen die ganze Palette des polizeirechtlichen Alltags. Und es kann aber nicht sein, dass für alles, was Polizei irgendwie tun muss, die volle Palette der Eingriffsrechte auch in Grundrechte möglich ist. Da muss ich deutlich unterscheiden, sonst wird die Polizei zu einer irgendwie da fast alles Behörde. Und das geht im Rechtsstaat nicht.
Ein wichtiger Punkt ist da ja auch die Angst. Die Angst von Bürgern vor Anschlägen, Opfer von Anschlägen zu werden, die Angst von Politikern hinterher dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, die Angst von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Fehler gemacht zu haben. Sind wir dabei, aus diesen Ängsten heraus lange als unantastbar geltende Verfassungsstandards zur Disposition zu stellen?
Ja, wie gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir auf die Herausforderungen, die anstehen, vor denen wir stehen, entsprechend reagieren müssen und dass sich seit den 70er und 80er Jahren und auch seit den Diskussionen, die dort geführt worden sind, eben Wesentliches verändert hat. Das hat ja Fiedler ja auch schon gesagt. Insofern denke ich nicht, dass wir eben hier, was ja auch schon angeklungen ist, von einem Polizei- oder Überwachungsstaat reden können. Wir sind auch nicht auf dem Weg dorthin. Das ist meiner Meinung nach völlig überzogen. Zum Beispiel auch an dem Beispiel des Gewahrsams, da haben die Grünen in Bayern von einer Art Guantanamo gesprochen. Das halte ich alles für völlig weit hergeholt. Das entspricht überhaupt nicht der Realität.
Es geht auch, und ich glaube, das darf man schon sagen, es geht darum, überwachungsstaatliche Tendenzen zu verhindern, anzuprangern da, wo sie bestehen und Ängste ernst zu nehmen. Das sage ich ja auch. Ängste sind nichts Spießbürgerliches. Jeder hat Angst vor Kriminalität, zumal dann, wenn sie ihm selber auf die Pelle rückt mit Wohnungseinbrüchen und so weiter. Dann sind unser einer, die Medien, durchaus Einrichtungen, die Ängste potenzieren in der Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Und vor allem die Angst vor dem Terror, die Angst vor Anschlägen, die uns ja immer wieder erschüttern, ist tatsächlich sowas wie eine Autobahn für Sicherheitsgesetze. Und ich meine schon, dass die Sehnsucht nach innerer Sicherheit noch weiter wachsen wird, nämlich in dem Maß, in dem der Wohlstand und auch die gewohnte Ordnung bedroht sind oder auch ja nur bedroht zu sein scheinen. Und der Staat hat die Pflicht, die Nachfrage nach Sicherheit zu befriedigen. Und zu diesem Zweck ist er ja auch Träger des Gewaltmonopols. Aber er hat nicht die Pflicht, die Nachfrage massiv anzuheizen. Ich glaube, er hat vielmehr die Pflicht, genau das nicht zu tun. Und wenn er Verunsicherung in Zeiten des Terrors herbeiredet und herbeiführt, dann kann er auch selber zum Gefährder werden. Das gilt schon, auch in angespannten Zeiten stolz auf die Rechtsstaatlichkeit zu sein. Und jetzt sage ich vielleicht was, was Herrn Fiedler nicht so gefällt. Ich habe mal seinerzeit mit einem früheren Präsidenten des Bundeskriminalamts bei einer mehrtägigen Führung und Besichtigung im Bundeskriminalamt lange diskutiert. Und dann sagt er, Herr Brandl, Sie dürften schon Vertrauen haben. Und die Bevölkerung soll Vertrauen haben, dass das Polizeihandeln auf verträgliche Weise geschieht. Dieses Vertrauen, dieses Werben um Vertrauen ist schön, aber es braucht eine rechtliche Kontrolle. Und wenn die rechtliche Kontrolle da ist, dient es nicht dem Misstrauen, sondern dem Vertrauen in die Polizei.
Das ist sie ja auch, Herr Prantl. Aber Sie gestatten schon, dass ich sozusagen meine eigene Perspektive, Sie haben jetzt Ihre Perspektive geschildert, ich reichere das jetzt an um eine etwas andere Perspektive, weil ich aus meiner Rolle heraus sehr intensiv beobachte, auf welche Weise Sicherheitsgesetze zustande kommen. Und meine Perspektive ist eine völlig andere. Meine ist die, und die ist auch belegbar, dass bezogen auf bestimmte Sachverhalte, und das betrifft gleichermaßen die Ausstattung mit personellen Ressourcen, mit technischen Ressourcen, mit Softwareausstattung und am Ende eben auch der Hinweis auf beschränkte rechtliche Instrumentarien, die eigentlich unseres Erachtens schon lange rechtlich geboten sind. Dann ist meine Beobachtung eine ganz andere. Wir weisen seit vielen, vielen Jahren auf bestimmte Probleme hin. Wir weisen zum Beispiel auf viele Sachverhaltskonstellationen hin, dass wir in bestimmten Konstellationen überhaupt keine Kommunikation überwachen können. Und dann passiert Folgendes, Herr Brandl. Und da bin ich wieder vom Mechanismus her bei Ihnen. Dann geschieht etwas und es liegen Tote auf der Straße. Ich mache das etwas plastisch, weil es leider Gottes vielfach stimmt. Und dann erst erinnern sich viele Politiker daran, dass wir ja schon seit langer Zeit darauf hingewiesen haben, dass an bestimmten Stellen Probleme bestehen. Und dann erkennt der jeweilige Innenminister die politische Möglichkeit, diese Dinge, die er schon lange als Missstand festgestellt hat, auch umsetzen zu können. Das ist leider Gottes in der Tat dieser Teil dieser reaktiven Kriminalpolitik. An dieser Stelle sind wir dann wieder einig vom Mechanismus her. Nur was Ursache und Wirkung angeht, habe ich eine etwas andere Beobachtung.
Jetzt sagen Sie mir doch, welcher von den Anschlägen in Deutschland verhindert worden wäre, wenn Sie Möglichkeiten gehabt hätten, wie sie jetzt im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz vorgesehen sind.
Das ist das Totschlagsargument, das ich sonst ehrlich gesagt immer nur bei der Fußfessel höre. Da wird sozusagen ein Argument, was nie jemand aufgestellt hat, entkräftet. Also niemand hat behauptet, dass die Fußfessel dazu eignet, Anschläge zu verhindern.
Ich rede nicht von der Fußfessel. Sie haben gerade gesagt, wenn wir bestimmte Möglichkeiten schon gehabt hätten, wären bestimmte Dinge nicht passiert. Jetzt möchte ich gern wissen, welche von den Dingen, von den Anschlägen in Deutschland, von dem Weihnachtsmarktattentat, von den anderen Dingen, die uns wirklich erschüttert haben, hätten Sie verhindern können, wenn die Eingriffsrechte aus dem PAG jetzt im bayerischen Kontext schon vorhanden gewesen wären.
Das ist eine hypothetische Frage. Sie wissen, dass die Dinge nicht monokausal geschehen im Leben, aber ich kann Ihnen jedenfalls sagen, dass selbstverständlich AMRI die wesentlichen Telefonate und Kommunikation über kryptierte Kommunikationsmittel geführt hat. Das ist selbstverständlich einer der Mosaiksteine gewesen. Wir sind bei der Kommunikation raus gewesen an wesentlichen Stellen. Aber ich sage bewusst ein kleines Mosaiksteinchen und sage bewusst, keiner dieser Zusammenhänge, den werden Sie monokausal lösen, sondern es gibt ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Komponenten.
Gerade bei AMRI sind doch die Dinge abgehört worden. Das Problem bei der Geschichte war, dass die Konsequenzen nicht gezogen wurden und dass die verschiedenen Polizeien aus Nordrhein-Westfalen, aus Berlin-Brandenburg und sonstige Sicherheitsbehörden
sich nicht
ordentlich zusammengehört haben.
Ich würde es gerne noch mal ein bisschen systematischer darstellen. Es ist ja einfach so, wenn man in die Geschichte der letzten Jahre zurückblickt, haben wir ähnliche Debatten geführt nach Terroranschlägen, mit denen also verschiedene Bundesinnenminister auch zu tun hatten. Und ich glaube, dass selbst Kritiker anerkennen müssen, dass sich die Antiterrorgesetzgebung zum Beispiel im Großen und Ganzen bewährt hat in Deutschland. So, und diese Innenminister, also von Schily, Schäuble, de Maizière, die haben doch abgewogen zwischen Freiheitsrechten und den Schutzinteressen der Bevölkerung.
Wer sagt das?
Das muss man doch anerkennen.
Wissen Sie, was hat denn das Bundesverfassungsgericht die letzten 10 Jahre gemacht oder die letzten Jahre seit 9/11? Fast jedes Sicherheitsgesetz wurde sozusagen zurückgefahren. Es wurde entweder zerrissen oder es wurden Auflagen erteilt, dass es neu geschrieben werden muss.
Es wurde aber auch sehr viel gemacht. Es wurde schon sehr viel verändert. Das ist richtig. Natürlich hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Vorhaben gekippt oder sie stark eingeschränkt.
Man hat es versucht zu reglementieren und auf rechtsstaatliche, was das Bundesverfassungsgericht als rechtsstaatlich definiert hat, zurückzuführen.
Wie gesagt,
also ich würde dafür werben, was in der vorletzten Legislaturperiode schon einmal gemacht worden ist. Man hat gesagt, wir haben jetzt seit RAF-Zeiten viele, viele, viele neue Sicherheitsgesetze geschaffen. Wir sollten doch mal hergehen, diese Sicherheitsgesetze zu evaluieren, zu fragen, welches hat was gebracht, welches hat nichts gebracht. Wie hoch waren die rechtsstaatlichen Kosten bei diesem Gesetz? Wie hoch waren die Erfolge bei jenem Gesetz? Gesetz. Damals hat eine Kommission das tatsächlich gemacht, zum Ende der vorletzten Legislaturperiode.
Auf Vorschlag von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ja.
Das war im Auftrag von Leuthäuser-Schnarrenberger mit Gutachten verschiedener Parteien. Wir kamen zu einem Ergebnis und dann wurde das Ding sozusagen verabschiedet. Man hat nie mehr was davon gehört. Das sind schon Dinge, die auch dazu gehören. Man kann nicht immer nur weiter aufbauen, dann sagen, na gut, das Verfassungsgericht wird schon irgendwie dort und da was machen, wenn es zu weit geht, und dann so weitermachen. Ich finde, so ein großes Reflektieren, das würde ich zum Beispiel mit dem Herrn Fiedler auch ganz gern machen. Mal uns die Palette der Sicherheitsgesetze vornehmen.
Gerne.
und dann miteinander durchgehen, ja. Was bringt was bringt nichts, warum ist dieses weiterhin notwendig. Wir haben ja zum Beispiel ganz viele Sicherheitsgesetze gehabt, die Zeitgesetze waren. Das begleitet sozusagen die 30 Jahre meiner journalistischen Tätigkeit. Dass man gerade bei den Zeitgesetzen am Anfang gesagt hat, na gut, das machen wir mal für kurze Zeit, weil man nicht so ganz wissen, ob das wirklich rechtsstaatlich passt. Und dann verlängert man die Dinge immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis sie alltäglich werden. Da würde ich mir wünschen, wir schauen mal drauf, braucht man die Dinge wirklich? Das wäre, glaube ich, sicherheitspolitisch.
Und das kombinieren wir mit einem zweiten Punkt, dann sind wir ganz eng beieinander, Herr Brandl. Wenn wir dann da zeitgleich noch initiieren, dass wir einen periodischen Sicherheitsbericht, nämlich den dritten, endlich mal wieder bekommen, dann können wir auf der anderen Seite nämlich spiegeln, wie die tatsächliche Lage denn aussieht.
Die drohende Gefahr. Wird Deutschland zum Überwachungsstaat? Das fragten wir heute hier im SWR2-Forum. Gäste im Studio waren Herbert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, Martin Lutz von der Zeitung Die Welt und Sebastian Fiedler vom Bundesverband Deutscher Kriminalbeamter. Herzlichen Dank Ihnen dreien. Durch die Sendung führte heute Jürgen Heilig.